Man braucht Mut, um Hoffnung zu haben. Und Mut, das hat sie ja nun, die Christrose. Sie blüht mitten im tiefsten Winter. Und sie schert sich weder darum, dass keine Bienen unterwegs sind, noch fürchtet sie sich davor zu erfrieren. Sie lässt sich von den widrigen Umständen nicht abhalten. Sie lebt Hoffnung. Wir haben ja so ein Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und Martin Luther wird die ganz berühmte Aussage zugeschrieben, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Cicero hat es noch knapper ausgedrückt. Solange ich atme, hoffe ich. Ja, wir Menschen hoffen, wir tun das alle. Der Lottospieler hofft, dass er einer von den 140 Millionen ist, der den Hauptgewinn abräumt. Der faule Schüler hofft, dass er doch irgendwie durch die Prüfung kommt. Und sogar der Sterbenskranke hofft auf Heilung. Die Psychoanalytikerin Verena Kast, eine Schweizerin, hat gesagt, solange wir lebendig sind, hoffen wir, dass es besser wird. Selbst Sterbende tun das. Und wir wissen aus der Forschung, hoffnungsvolle Menschen leben glücklicher und resilienter. Hoffnung ist sowas wie ein Überlebensmotor. Hoffnung motiviert weiterzugehen. Hoffnung lässt Schweres aushalten und gibt dem Leben Sinn. Wir Menschen brauchen Hoffnung. Und gerade in Zeiten der Unsicherheit trägt uns dann doch irgendwie die Zuversicht, dass alles sich nochmal zum Guten wendet. Deswegen hat das Wort Hoffnung gerade dann Konjunktur, wenn Krisen zunehmen. Und ganz ehrlich, an Krisen mangelt es in den letzten Jahren ja nicht. Da war die Corona-Pandemie, Klimakatastrophen überall verteilt auf der Welt immer wieder, der Ukraine-Krieg, die Situation zwischen Israel und Palästina, ist da der Krieg eigentlich vorbei? Machthaber, die uns Angst machen, Inflation. Und wir hoffen darauf, dass wir die Klimakatastrophe stoppen können. Wir hoffen auf Frieden. Wir hoffen, dass unser Leben bezahlbar bleibt. Wir hoffen, dass wir gesund bleiben. Allerdings haben wir, glaube ich, alle inzwischen bemerkt, dass es eine Illusion ist, zu hoffen, dass das Coronavirus irgendwann mal aus unserem Leben verschwindet. Und da kommen wir zu einer Gefahr, vor der Hoffnungsforscher warnen. Tobias Kube, das ist einer von Ihnen, der sagt, manchmal hoffen wir darauf, dass sich eine drohende Katastrophe von selbst erledigt und wir verpassen dabei, entsprechend zu reagieren. Ich mache das mal ganz praktisch. Das ist zum Beispiel, wie eine Grippe zieht bei mir auf und ich gehe trotzdem joggen. Manchmal mache ich dann schlapp. Wenn ich Pech habe, entzündet sich der Herzmuskel. Tobias Kube rät, um durch Hoffnung nicht noch tiefer in die Krise zu rutschen, empfiehlt es sich, die eigene Situation zunächst umfassend zu betrachten und sich zu fragen, worauf lohnt es sich denn angesichts der Umstände zu hoffen? Also ich könnte jetzt auch mal so umgangssprachlich sagen, mach doch mal einen Realitätscheck. Christen haben Grund zur Hoffnung. Zumindest behaupten wir das immer wieder. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Ist das in meinem Leben so? Habe ich im Angesicht dieser ganzen Lebenssituation, dieser vielen schlechten Nachrichten Hoffnung? Leben Christen denn wirklich Hoffnung? Oder ist es nur eine fromme Floskel? Marx hat das hier auf den Punkt gebracht. Religion, Opium für das Volk. Also eine realitätsferne religiöse Durchhalteparole für ängstliche Seelen, die sich an Strohhalmen klammern. Und diese Vertröstung, so Marx, machen uns handlungsunfähig und dienen lediglich dazu, sich mit den Umständen abzufinden. Für Machthaber eine tolle Sache, sich mit den Umständen abfinden. Ein Realitätscheck. Ich habe mich auf Spurensuche in der Bibel gemacht. Wodurch bekamen die Menschen, von denen berichtet wird, Hoffnung? Und worin besteht sie? Und trägt diese Hoffnung auch wirklich in Krisen und werden Gläubige handlungsunfähig oder handlungsfähig? Drei Beispiele aus der Bibel. Da ist Hagar, die Magd von Abraham und Sarah. Gott hatte ja Abraham Nachkommen verheißen wie Sterne am Himmel und Sand am Meer, aber der ersehnte Nachwuchs blieb ja aus. Und im hohen Alter glaubt Sarah nicht mehr an die Erfüllung der Verheißung und sie wird selbst aktiv und schickt ihre Magd Hagar ins Bett von Abraham. Übrigens damals eine ganz übliche Form der Leihmutterschaft. Aber die Auswirkungen von dieser Tat sind katastrophal. Als Hagar schwanger wird, da guckt sie nur noch hochmütig auf ihre Herrin herab und lässt sie ihre Geringschätzung an jeder Stelle so richtig spüren. Sarah beschwert sich und sie bekommt von Abraham die Freigabe, mit Hagar so zu verfahren, wie sie möchte. Und das tut Sarah. Sie piesackt Hagar, wo auch immer es möglich ist, und demütigt sie. Und so flieht Hagar, schwanger, ohne Perspektive und ganz auf sich allein gestellt. Und sie flieht in die Wüste, der Ort der Hoffnungslosigkeit. Und dort begegnet ihr Gott. Und da muss man sagen, Hagar hatte Gott gar nicht gesucht. Hagar ist Ägypterin, sie betet den Gott Israels gar nicht an. Aber Gott sucht Hagar auf. Der Engel verheißt ihr und ihren Nachkommen Zukunft. Und Hagar erkennt, du bist ein Gott, der mich sieht. Hoffnungsvoll geht sie wieder zurück in diese menschliche, verworrene und schwierige Situation, ermutigt durch Gottes Zusagen. Also nichts handlungsunfähig, sondern handlungsfähig. Handlungsfähig in all diesen Beziehungskonflikten, die Hagar auszuhalten hat. Ein anderes Beispiel, da ist Josua. Viele Jahre war er Assistent von Mose. Als junger Mann wird er mit 11 führenden Männern nach Kanaan geschickt, um das Land zu erkundigen. Und lediglich er und Kaleb glauben ja, dass es mit Gottes Hilfe gelingen kann, das Land einzunehmen. Die anderen bauschen auf, reden von fürchterlichen Gegebenheiten und angsterweckenden Riesen. Das Volk rebelliert, Gott wird zornig, dass sein Volk so wenig Gottvertrauen hat. Am liebsten will Gott das Volk vernichten, aber er ist gnädig und er schickt das Volk 40 Jahre in die Wüste. Und 40 Jahre später steht Josua wieder am Jordan. Ein riesengroßes Volk, das er inzwischen leitet. Mose ist verstorben, Josua ist Anführer dieses riesigen, immer wieder rebellierenden Volkes. Große Fußstapfen, in die Josua da treten soll, in die Fußstapfen von Mose, und eine gigantische Aufgabe. Da kann einem schon flau im Magen werden, und so geht's Josua. Aber Gott begegnet Josua. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Und Josua erkennt, Gott wird mit mir sein. Und er geht hoffnungsvoll in seine große Aufgabe, ermutigt durch Gottes Zusage. Und da ist Paulus. Mein drittes Beispiel. Einst war er ja Saulus, ein griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer, der die Christen ja geradezu fanatisch und verbissen verfolgte. Er will das Christentum ausrotten, bis ihm auf einer Reise nach Damaskus der auferstandene Christus begegnet. Und Saulus fällt es wie Schuppen von den Augen. Er lässt sich taufen. Und aus dem Saulus wird Paulus, aus dem Christenverfolger, ein Christengewinner. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Paulus einige Missionsreisen unternommen hat, Gemeinden gegründet und begleitet hat. Deswegen haben wir viele wunderbare Briefe von ihm. Und wir erfahren, dass er auf seinen Reisen immer wieder in Gefahr steht. Er wird öfter mit dem Tod bedroht. Er wird mehrmals ausgepeitscht. Er wird einmal sogar fast zu Tode gesteinigt. Er wird wiederholt angeklagt und ins Gefängnis geworfen. Dreimal erlebt Paulus Schiffbruch. Und ich glaube, wir alle wissen, dass die Reisen im ersten Jahrhundert nach Christus nicht konfrontabel, sondern eher beschwerlich und gefährlich waren. An die Gemeinde in Rom schreibt Paulus: Wir haben eine Hoffnung, die uns mit Frieden, mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Wer den alten Luthertext da im Kopf hat, das ist diese Stelle: Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Paulus weiß von der zukünftigen Herrlichkeit und er macht die Erfahrung, dass gerade die Nöte eine Bewährungsprobe für die Hoffnung sind. Denn gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich ja, was Bestand hat. Und gerade in Krisen zeigt sich doch, was Halt gibt und was wirklich trägt. Und so trotzt Paulus hoffnungsvoll allen Widerständen, ermutigt durch Gottes Zusagen. Drei Beispiele: Hagar, Josua und Paulus. Stellvertretend Menschen wie du und ich. Menschen, die sich in scheinbar aussichtslosen Beziehungskonflikten befinden und keine Perspektive mehr sehen. Menschen, die von der Last der Verantwortung fast erdrückt und vor Ängsten und Sorgen geplagt werden. Menschen, denen unendlich viele Hindernisse in den Weg gelegt werden und die mit Widerständen und Nöten zu kämpfen haben. Was gibt ihnen Hoffnung? Die Erkenntnis, dass Gott sie sieht, die Zusage, dass Gott mit ihnen ist, und die Aussicht, einmal an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben, und die Erfahrung, dass diese Zuversicht auch in Krisen trägt. Also diese Hoffnung macht sie handlungsfähig. Hagar, Josua und Paulus haben sich eben nicht mit den gegebenen Umständen abgefunden, sondern trotz aller Herausforderungen und in allen Herausforderungen haben sie mutig agiert. Waren sie irgendwie besonders stark, also sowas wie Glaubenshelden? Ich finde nicht, dass sich das so liest. Sie waren verzweifelt, sie waren ängstlich, sie wussten nicht, wie es weitergehen soll, bis ihnen Gott begegnete. Und das ist mir auch wichtig geworden. Der entscheidende Impuls zum mutigen Handeln kam aus der Gottesbegegnung. Und ich denke, christliche Worte, Lieder und Traditionen, gelernt oder einfach übernommene Glaubensaussage, die bleiben eben ohne Gottesbegegnung leere Worte. Deswegen, wenn du Angst hast oder Sorge dich umtreibt, dann such jeden Tag diese Gottesbegegnung. Wir haben eben im Adventslied gesungen: Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? Ja, es geht um die Begegnung mit Jesus. Die Zusagen Gottes bleiben sinnlose, leere Worte, wenn wir Gott nicht persönlich kennen. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus Christus, ganz persönlich, immer wieder neu, damit Hoffnung in unser Leben wirklich kommt. Die ängstliche Maus und der hochnäsige Hirsch und der gleichgültige Fuchs, die sind erstaunt darüber, dass die Christrose im Schnee blüht. Aber eine Christrose ist eine Christrose. Sie blüht im Winter. Das ist ihre Bestimmung, ihr Merkmal. Sie tut eigentlich nur das, was ihr entspricht. Sie lebt das, was sie ist. Hoffnung gehört zur DNA der Christen. Wir brauchen lediglich den Mut, unser Christsein trotz äußerer widriger Umstände zu leben und dürfen damit selber zu Ermutigern werden. Paulus schreibt: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Ist euch schon mal aufgefallen, in dem Wort Ermutigung steckt das Wort Mut drin? Das heißt, nur wer selbst ermutigt wurde und Mut hat, kann andere ermutigen. Wer selbst getröstet ist, kann trösten. Wer selbst Liebe erfahren hat, kann Liebe weitergeben. Schleske, ein Geigenbauer, manche von euch kennen ihn vielleicht, schreibt zum Thema Mission: Bezeuge, wie er Jesus in dir ist. Wenn er nicht zu deiner Lebenserfahrung geworden ist, hast du nichts zu geben. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus. Denn wer selber Mut zur Hoffnung kann, kann Ermutiger für andere werden. Und Ermutiger, gerade die, brauchen wir doch jetzt in diesen Krisenzeiten. Wir brauchen nicht Menschen, die einfach nur von Hoffnung reden, dieses Wort in den Mund nehmen immer wieder und es postulieren, sondern wir brauchen Menschen, die Hoffnung leben. Und ich wünsche euch das und mir, dass wir diese Hoffnung leben, die Jesus uns schenkt. Du darfst erkennen, Gott sieht dich. Du darfst gewiss sein, Gott ist mit dir jederzeit. Und du darfst jetzt schon spüren, Gott verheißt seine Herrlichkeit. Und ich wünsche euch und mir, dass wir beschenkt mit dieser Hoffnung zu Ermutigern werden, handlungsfähig in unseren Familien, in der Nachbarschaft und im Kollegenkreis, in unserer Gesellschaft und in dieses Weltgeschehen gerade hinein. Im Psalm 27 ist das auf den Punkt gebracht. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Amen.